Servus, Christi und hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger und mein Name ist Seni Savané. Mir ist René wieder zugeschaltet aus der wunderschönen Region. Er wird es gleich berichten. Aber wir haben einen Gast aus, ja, der gleichschönen, zweitschönsten, wunderschönsten Region, Weinregion Österreichs aus der Wachau. Wir begrüßen den Josef Fischer vom Weingut Josef Fischer. Josef, ich grüße dich heute zuerst und dann René.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass du da bist.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast in der Vorweihnachtszeit. Und René, da sind wir direkt beim Thema. Bei dir geht's auch gerade heiß her, oder?
Herzlich willkommen aus der allerschönsten Weinbauregion auf diesem Planeten, der wunderschönen Südsteiermark. Mir geht's fantastisch. Die Geschäfte laufen gut. Wir haben Weihnachtsfeiern. Wir sind knackevoll. Und das Wetter ist genauso, wie es sein soll. Es ist kalt. Es ist weihnachtlich schon langsam. Wir spielen Jingle Bells Tag und Nacht. Und ich freue mich schon, wenn die besinnliche Zeit kommt. Aber jetzt müssen wir nochmal richtig Gas geben, damit wir alle tollen Weine, die wir auf der Karte haben, auch verkaufen. Und ich freue mich irrsinnig, dass der Josef da ist, weil er war ja vor ein, zwei Monaten war er bei mir im Restaurant. Und da haben wir schon mal kurz gesprochen. Ich habe schon ein paar Weine vorverkosten dürfen. Und ich freue mich jetzt irrsinnig, über diese Weine zu reden, weil er ist ja in der Wachau, aber auf der anderen Seite der Wachau. Und über das werden wir heute reden. Lieber Josef, Auch ich grüße dich aufs Allerherzlichste.
Danke, danke. Auch noch mal an dich, dass ich dabei sein darf. Und ja, wir gehen loslegen.
Ja, wir müssen loslegen, denn wir haben einiges heute auf dem Zettel, quasi auf dem Wunschzettel, jetzt nicht an den Weihnachtsmann, sondern an dich, Josef. Das Thema auf der anderen Seite, das stelle ich gerade etwas zurück, weil ich vorher darüber reden möchte, dass du im Grunde genommen ein Vorgeschenk bekommen hast. Du bist vorweihnachtlich beschenkt worden und zwar mit einem Wein, der 100 Punkte bekommen hat, oder mit 100 Punkten für einen Wein von dir, muss man vielleicht besser sagen. 50 beste Weine der Welt und auch noch der drittbeste in dem Fall. Alles passiert in Italien, in Mailand. Vielleicht können wir aufgrund der Aktualität da einsteigen, wie das so ist für dich als Winzer, so ein Geschenk zu bekommen. Oder im Grunde genommen ist es ja eine Anerkennung.
Ja, genau, das war der Espresso Guide in Mailand, wo wir quasi da ausgezeichnet worden sind unter die Top 3 Weine, der quasi außerhalb Italiens gekommen. Und klar hat uns das gefreut. Also ich würde lügen, wenn ich sage, du, das juckt mich gar nicht. Aber ich weiß, wie das mit Weinbewertungen ist. Also einmal ist es so, einmal dreht sie sich wieder. Also es ist eine nette Anerkennung, aber du darfst halt deswegen dann nicht sagen, okay, jetzt bin ich da toller größter Weltmeister, du musst trotzdem quasi an dem Rädchen weiter dran und dranbleiben. Genau, ja. Mhm. Also es ist eine nette Anerkennung zu Beginn, aber mehr auch nicht wieder.
Okay, jetzt sahen es ja 100 Punkte und René und ich haben in der letzten Folge über 100 Punkte Weine gesprochen, beziehungsweise auch über das Phänomen, was ich als Weintrinker, als Weinliebhaber sehe, dass man also ja, ab 85 vielleicht, dann eher ab 90 überhaupt sowas sehr, sehr stark wahrnimmt, darunter nicht. Wir haben dann auch gescherzt über Weine mit vielleicht 72, 74, 76 Punkten. Die gibt's irgendwie gar nicht. Aber 100 Punkte, das ist schon was. Auch wenn du da sehr bescheiden bist, aber 100 Punkte, top, top, top. René, wie siehst du das? Und gehen wir dann bitte später auf diesen speziellen Wein auch noch ein.
Ja genau, ich muss aber wissen, welcher Wein das überhaupt ist, weil das ich den gleich vorher kaufe, bevor er ausverkauft ist.
Das war der Riesling Smaragd Kreuzberg.
Bravo, genau über den Wein habe ich vor 2 Sekunden geredet mit dir und der hat mir richtig gut geschmeckt. Erst einmal gratuliere zur tollen Auszeichnung. Jeder freut sich über eine Auszeichnung, dass du gesehen wirst, dass du anerkannt wirst. 100 Punkte haben wir gesagt, 100 Punkte ist eine große Zahl, weil es gibt in der Weinwelt keine 100 noch. Man weiß es nicht. Aber es gibt ja noch keine 101 Punkte. Aber 100 Punkte ist eine Aussage. Das heißt, der Wein hat Anerkennung gefunden. Der Wein ist schon mal fantastisch. Und erst einmal gratuliere zu dem Ganzen. Und ja, das passt. Also ich finde das alles, was passiert auf dem Planeten, wenn du sichtbar wirst, ist immer wichtig.
Ja, und 100 Punkte ist ja perfekt.
Genau, und so lassen wir stehen.
Ich finde es trotzdem, ich sehe es trotzdem immer noch bescheiden, weil wie ich begonnen habe, weiterzumachen, das war 2010, also 2010 war mein erster Jahrgang, da da war irgendwie die Top-Bewertung bei 95, 96 oft, bei den allergrößten Weine von weltweit oder aus Österreich. Und das schaukelt sich gerade ein bisschen auf, so, wo ich nicht weiß, ob das in eine gute Richtung geht, weil du, wie sagst, 100, dann stehst du an, ja. Also, und ich glaube, diesen allergrößten Wein, den gibt es nicht, weil trotzdem wird es da Winzer oder nicht Winzer Leute geben, die sagen, du, der Wein schmeckt mir aber jetzt nicht nach 100 Punkte. Das wird es immer geben. Also 100 Punkte ist für mich irgendwie, das muss ja, Wein, das muss ja ein Gaumenakku planen werden, ne? Und deswegen, ob das richtige Züge annimmt, so mit immer mehr aufschaukeln, so, ich weiß nicht so. Aber ja, es ist nicht die Anerkennung, aber genau. Trotzdem
Vielleicht darf
bescheiden
ich
bleiben.
da aus meiner eigentlichen Welt der Touristik, der Hotellerie was beitragen, weil 5 Sterne und 5 Sterne Deluxe war immer das Größte. Das war auch der beste Service, das war die Perfektion im Hotel in Hardware und Software. Und irgendwann hat das nicht mehr gereicht. Und das kann passieren. Vielleicht gibt es dann irgendwann 100 Punkte Plus oder 100 Punkte
Ja,
Sternchen,
muss
100
ja geben,
Punkte
weil das, die
Ultra.
Welt dreht sich ja weiter, genau, ja.
Genau. Und da können wir gespannt sein und so lange, aber freue ich mich drauf, dass wir spätestens in der zweiten Folge dann über deinen Riesling Smaragd Kreuzberg sprechen. Denn Kreuzberg, und da kommen wir wieder zu dem Thema, ist dann auch auf der anderen Seite der Donau, auf der
Genau,
Südseite.
und liegt nicht in Berlin, genau, ja.
Nicht in Berlin-Kreuzberg.
Ja, genau,
Aber ich
ja.
kann mir vorstellen, ich bin mir sicher, dass in der einen oder anderen Weinbar in Berlin-Kreuzberg genau dieser Wein aus dem Grund steht. Ist es
Möglich, ja.
möglich? Also, du bist auf der anderen Seite, auf
Genau.
der Südseite. Und wir hatten die Wachau schon bei uns. Und die Südseite der Wachau, und dann hört mein Wissen darüber auch schon auf, ist sehr, sehr klein. Richtig?
Ja, ich glaube, meines Wissens ist es ungefähr ein Drittel von der Gesamtwachau. Also quasi, es ist, glaube ich, so ungefähr gegliedert, zwei Drittel am linken Ufer und ein Drittel am rechten Ufer. Genau, und das erstreckt sich eben von Arnsdorf im Westen, das ist quasi gegenüber von Spitz, bis hin nach Mottern, gegenüber von Krems. Mottern ist quasi die Grenze auf der Ostseite und Arnsdorf auf der Westseite, genau.
Genau, also Mautern ist nicht mehr Wachau.
Doch, doch, Mottern ist
Doch
noch
noch.
Wachau. Klar, ja.
Und dann hört es aber auf.
Genau, dann geht es eben weiter nach Furt bei Göttweig, Baumgarten und da. Das ist dann aber ein nahtloser Übergang ins Kremstal. Genau.
Ja, genau.
Der ganze
Genau.
Göttweiger Berg, das ist dann alles das Kremstal.
Und ist es so, dass alle deine Weinberge, deine Rebstöcke auf dieser Seite der Donau sind?
Ja, also wir bewirtschaften ausschließlich eigentlich nur in Rossatz und in dem Nachbarort Rührsdorf. Und das ist im Prinzip ein Umkreis vor Radius von gerade einmal 4, 5 Kilometer. Also wir haben alle Weingärten extrem dicht beieinander, was halt relativ lässig für die Bewirtschaftung macht, auch mit Traktoren und so weiter.
Und ihr habt ja eine sehr privilegierte Lage, muss man ja sagen. Also es ist, ihr schaut eigentlich, ja, ich glaube sogar direkt auf Dürnstein, oder?
In Rossatz, genau, ja. Also das sagen immer die bösen Zungen, dass der einzige Blick, also das einzige Schöne an Rossatz ist der Blick
Der
nach
Blick.
Dürnstein. Ja.
Na,
Ich
das
habe
stimmt
das,
nicht. Ich war ja schon da mit dem Radl. Es ist wunderschön.
ich hab das vor 5, 10, 15 Jahren vielleicht noch immer aus Spott empfunden. Mittlerweile sage ich, ja, stimmt, ja, wie ihr seht, es nicht so schön
Ja,
rum,
ja.
ne?
Na, aber die Gegend bei euch
Aber,
ist traumhaft schön. Also wirklich
ja,
traumhaft schön.
es ist, ich sage mal, der Tourismus ist, glaube ich, sehr ähnlich zur Südsteiermark, weil es ist gerade im Sommer Rallfahrer und Schiffverkehr, also bunt halt extrem. Und das kann man so dort und da, sage ich jetzt, von die Leuten, die zu uns kommen, ich glaube, relativ gut vergleichen.
Und vor allem, man muss jetzt einmal anzeigen, jetzt kommt alles, was unglaublich positiv ist über Rossatz. Ihr seid ja sicher die Region, die in der Zukunft profitieren wird vom Thema Klima. Ihr seid sicher die kühleren Weine in der Wachau produzieren. Und ihr seid die Eleganz und Frische immer schon in die Weine drinnen gehabt habt.
Ja, das verneine ich nicht, das stimmt vollkommen. Also vielleicht, dass ich auf das ein bisschen mehr eingehe.
Genau.
Gerade bei uns war es so, auch wie ich, also ich habe Klosterneuburg gemacht, die Matura also im Weinbau und in der Kölnerwirtschaft. Das war 2008 und da haben mich eigentlich die ganzen Leute auch belächelt immer. Die haben gesagt, ja, bei euch wächst ja nichts und es ist alles kalt. Und wir haben mal in der Schule gelernt, so Es gibt nur die Südlagen sind gut und die Südost und Südwest ist schon wieder ein bisschen schlechter. Und ich bin dort drin gesessen und denke, ja, ich hab weder Südlagen noch Südost, ich habe nur Nord, Nordost, Nordwestlagen in Wahrheit. Ne? Und das hat sich wirklich in die letzten, ich würde mal sagen, 2011 war so der erste Jahrgang bei uns, wo das, also noch 2003 war ja quasi der super Truppenjahrgang. Und dann hat es aber ein bisschen eine Pause gegeben und dann 2011 war wieder so ein Jahrgang, wo es heiß geworden ist und wo man schon das erste Mal aber richtig gesehen hat, wir haben eigentlich ein bisschen Säureprobleme. Ja, gerade beim grünen Veltliner, also die Säure geht ein bisschen runter, der Alkohol geht rauf. Und da haben wir das erste Mal gesehen, dass die Lagen nicht schlecht sind, ja. Und natürlich, jetzt, das schaukelt sich jetzt ein bisschen mehr auf und dadurch, dass wir, wie gesagt, also hauptsächlich eigentlich nur Nordost- und Nordwestlagen haben, können wir trotzdem, ich sage, immer noch spät ernten, aber mit moderatem Alkohol. Also bei den Riesling Smaragde sind wir jetzt zum Beispiel bei 12,5 nur, beim grünen Veltliner bei 13. Also, und wir ernten aber trotzdem, sage ich mal, irgendwo zwischen Mitte und Ende Oktober. Also das ist jetzt, jetzt sage ich mal, nicht extrem früh, wenn man das so sagen darf. Das ist sicher ein Vorteil, ja, sicher auch so.
Das heißt, grob gerechnet, vor 16 Jahren wurde noch in der Weinbauschule gelehrt, dass ihr eigentlich noch zu kühl seid.
Genau.
Es ist
Nein,
ein.
es ist nicht gelehrt worden, dass es zu kühl ist, es ist gelehrt worden, dass es
Ist
unmöglich ist,
unmöglich,
schnell
genau.
zu
So,
machen.
bravo,
Ja.
Entschuldigung. Aber du
Also
siehst.
da wächst nichts.
Ja, das
Fertig.
gar
Ja, da
nichts
muss
wächst.
Christbaum setzen.
Aber da siehst du mal, 16 Jahre ist eigentlich eine Spanne, die gar nicht so weit weg ist. Und ja, dann ist es eigentlich erschreckend, wie schnell dieser Klimawandel voranschreitet. Trotzdem für euch fantastisch, weil ihr gerade mittendrin seid, in dem, dass ihr jetzt mit dem, was ihr macht, wahrgenommen werdet, weil sie einfach mit diesen Weinen, was da gerade passieren, up to date seid. Wie du sagst, 12,5, 13%, Schlank, Säure, Frische, Eleganz, keine mächtigen Weine. Es spielt euch in die Karten, aber irgendwie schon erschreckend, wenn du denkst, in so kurzer Zeit, was da dahin geht. Aber wie
Das
der
ist ein
Boss,
Phänomen, wenn ich
ja.
das kurz sagen darf, so auch als eben als Weintrinker, wie man das so wahrnimmt. Also wir sind jetzt quasi bei Nordlagen, Nordostlagen, hast du, glaube ich, gesagt, Josef?
Nordost, Nordwest, genau. Also wenn man
Nordost,
unsere Gegend
Nordwest?
anschaut, Rossa-Zürstorf, wir sitzen genau in dieser Donauschleife drin. Da geht's vor, da kommt die Donau quasi von Spitz, Arnsdorf, Weißenkirchen und dann macht die eine Kurve, eine Doppelkurve, einmal in Rührstorf-Rossatz und dann in Dürnstein wieder ab nach Krems. Und die Lagen sind quasi so mit der Donau mitgehend, deswegen am westlichen Ende in Rührstorf, da dreht es sich ja quasi mit der Donau, also er steht nur nach Westen und dann dreht sich das ganze Gebiet nach Osten. Genau, deswegen eigentlich Nordost- und Nordwestlagen.
Ich bin also wirklich, wie der René gesagt hat, in einer kühlen Lage und dann wurde früher auch noch gesagt, es ist unmöglich. Du hast also 2010 in der Zeit, in der eigentlich gesagt wurde, das ist unmöglich, mach Obstbau, den ich dort auch sehr häufig gesehen habe oder was auch immer, hast du gesagt, ich werde Winzer oder ich übernehme. Wie war das bei dir?
Ja, also wir sind ein klassisches Familienweingut. Also ich habe das von meinem Vater übernommen, mein Vater von seinem Vater und so weiter. Also bei uns ist das ganz klassisch,
Die
genau,
haben
ja.
also auch Unmögliches wahrgemacht die ganze Zeit.
Ja, du musst so sagen, ja, es war eine andere Zeit. Also warum, ich sag früher war Wein, also Weinbau war bei uns genauso schon ewig lang, ja. Das ist gleich wie der komplette Weinbau in der Wachau eigentlich entstanden ist. Das ist einfach mit ausgepflanzt worden damals. Und es war aber quasi immer eher so eine Gegend für, sag ich mal, für Trauben. Also die ganzen Winzer, die waren mehr oft am Traubenverkauf interessiert, wie eigenen Wein zu produzieren. Ja? Durch die Genossenschaft, die Domäne Wachau, also früher hat es ja Freie Weingärten Wachau geheißen, zu der Zeit noch. Das war gerade da eigentlich eher so ein Gebiet, wo die gerade in die 80er, 70er, 90er, da ist der Großteil da eigentlich an Trauben verkauft worden, genau. Und Wein ist da noch gar nicht so groß gemacht worden. Das ist wahrscheinlich auch so ein Grund, warum, sag ich mal, die Seiten jetzt ein bisschen so erst aus dem Dornröschenschlaf erwacht, weil gerade zum Zeiten vom Weinskandal da bei uns jetzt nicht dieser Prescherbetrieb war, der sagt, okay, ich nehme die Zügel in die Hand, folgt's mir, und das ist sicher auch ein Hauptgrund, genau, warum jetzt, sagen wir da von der Entwicklung her vielleicht jetzt erst ein bisschen interessant werden, ja.
Das heißt, dein Papa war der Erste, was dann Qualitätswein gemacht hat, oder?
Ja, mein Opa hat tatsächlich schon Wein in Flaschen gefüllt in die 70er. Ja. Aber das Hauptaugenmerk war trotzdem nur am Abendverkauf. Und mein Vater hat das dann intensiviert. Also es war nach wie vor nur Flaschenverkauf. Aber ich glaube, damals war es so ungefähr so zwei Drittel, ein Drittel. Also zwei Drittel Flaschenverkauf, ein Drittel Traubenverkauf. Und das haben wir sukzessive eigentlich dann quasi umgestellt. Genau, ja. Und somit, ich glaube, ab zu 16, 15, so um den Dreh herum, waren wir dann 100% dann Flaschen, Verkäufer. Genau.
Wahnsinn cool. Und dann hat es ja bei dir irrsinnig viel auch getan. Du bist ja auch zum biologischen Weinbau, jetzt zum biodynamischen Weinbau geworden. In wie vielen Jahren hast denn du das dann alles umgestellt?
Ja, also ich kann wirklich behaupten, dass ich quasi von A bis Z alles gesehen habe in der Weinbranche. Ja. Also wir haben natürlich, ich sage mal, lange Jahre hat alles konventionell bearbeitet, ja, und dann ist es bei uns eigentlich so Step by Step gekommen. Also wir haben mit, ich glaube mit dem Jahrgang 2014 oder 2015 haben wir dann aufgehört mit Herbizide zum Spritzen, ja. Und das war das erste Step. Ja. Dann haben wir begonnen, Begrünungsmischungen, also mehr mit dem Thema Begrünungsmischungen also auseinanderzusetzen. Und dann war irgendwann dann 2020 der Schritt, okay, jetzt machen wir mit dem neuen Jahrgang dann auf biologisch. Ja. Und es ist quasi immer so Step by Step gegangen. Und dann mit dem Jahrgang 2020 war dann der Schritt, wo wir gesagt haben, jetzt machen wir biodynamischen Weinbau auch noch. Genau, weil das ist jetzt quasi, habe ich schon mittlerweile gesehen, ist jetzt vom Arbeitsaufwand her gar nicht so riesen, also gar nicht so viel mehr. Man muss ja halt dort und da ein bisschen mehr mit der Materie befassen und sich befassen damit, wann man was macht und mit dem 500er Präparat und 501er Präparat und die Kompostpräparate. Das war alles so ein folgender Schluss, weil bevor ich Dynamie gemacht habe, also Biodynamie gemacht habe, haben wir eigenen Kompost auch schon gemacht.
Ja, schön.
Und das war eigentlich nur mehr, ich sehe das nur mehr als Zusatz, mehr oder weniger, ja. Und das sind wir eigentlich immer weiter in die Materie eingeschlittert. Das war jetzt nicht ein kompletter Cut, sondern wirklich, sagen wir mal, so Step by Step.
Und jetzt inzwischen hast du 11 Hektar, stimmt das?
Ja, genau, 11,2 sind es genau, ja.
11,2, ja, gewaltig.
Und davon da mal ungefähr, also im Prinzip sind es bei uns nur zwei Sorten, Grüner Veltliner und Riesling, ja. Und dem Ortswein und dem Lagenbereich und im Gebietsbereich haben wir ein paar Sachen und davon bleibt ungefähr die Hälfte in Österreich und die Hälfte wird ungefähr exportiert.
Wirklich?
Genau.
Was sind deine großen Märkte dann?
Genau, ja. Jetzt im Export oder in Österreich?
Export. Italien wahrscheinlich?
Also da,
Jetzt wird es
Nein, jetzt dann.
schauen wir mal. Nein, ich sage mal, in Europa ist es natürlich schon hauptsächlich alle angrenzenden Länder mal zu Österreich. Ja. Und dann geht es auf in Richtung Holland, dann Schweden, Norwegen, genau, da in Richtung. Und übersees natürlich die USA, genau,
Ja. Eins nur ganz kurz zu deiner genauen Herkunft jetzt. Hinter euch ist ja wie heißt der Dunkelsteiner Wald, gell?
genau, ja,
Und
Dunkelsteinerwald, ja.
alles, was dann vor diesem Wald ist, dann seid ihr. Aber
Ja, im Prinzip nördlich vom Dunkelsteiner Wald, genau, ja.
so richtige Steillagen habt ihr auch? Habt ihr auch Terrassenlagen oder seid ihr alles nur? Oder seid ihr was unterhalb runtergeht dann?
Ja, wir haben auch Terrassenlagen, aber es ist bei uns schon deutlich weniger, sage ich mal jetzt mal, wie am linken Ufer. Ja, das muss man ganz klar sagen, weil natürlich jetzt die allerhöchsten Terrassenlagen, das eine komplette Nordausrichtung ist. Ja.
Ah,
Und da
schön.
merkt man schon, noch, dass das schon richtig kühl ist. Noch, ja. Und dort und da vielleicht nach wie vor noch ein bisschen zu kühl ist. Ja. Deswegen spielt sie bei uns mehr, sage ich mal, also sage ich mal für den Basissegment eher, sage ich mal, am Hangfuß mehr oder weniger auch. Und die Bremenqualitäten eher im Mittelhang, genau, ja.
Und von welchen Böden sprechen wir dann bei euch?
Ja, also wir haben im Prinzip, ich sage mal jetzt, also wir haben keine anderen Böden jetzt wie am linken Ufer jetzt, ja. Weil man muss ja das so vorstellen, das Gebirge war zuerst. Und die Donau ist dann noch erst nachgekommen. Ja. Die Donau hat sich dann eigentlich erst so durchboxt ein bisschen durch das Gebiet. Ja. Weil früher, da gibt es auch Aufschlüsse und Beweise, dass die Donau eigentlich früher über den Spitzer Grom gekommen ist, wo heute ein kleines Bachal noch rinnt. Ja. Und also bei uns kann man das eigentlich auch relativ schön mit Ost und West sehen. Also alles, was östlich ist, also in Rossa selber, da gegenüber von Dürnstein, da haben wir mehr diese schottrigen Böden und Löss. weil sie früher quasi bei der Eiszeit immer an so Waldbuchten mehr oder weniger der Löss angelagert hat. Das ist ja nichts anderes wie verwehter Sand von der Sahara zum Beispiel. Ja? Und das hat sich mit Buchten angelagert und gerade dort in dem Gebiet haben wir so eine kleine Bucht aus dem Dunkelsteiner Wald. Ja? Und da hat sich Löss angelagert. Und das ist quasi oben am Hang und unten haben wir da eher Donausschotter. Genau, und dann haben wir eben in Rührsdorf, dass man sich das geografisch vorstellen kann, das liegt gegenüber von Weißenkirchen, ja, da haben wir eher diese Urgesteinsböden. Also das ist bei uns hauptsächlich Gneis. Ja. Das kann man sich vor, das ist im Prinzip eine Gebirgszunge mehr oder weniger, die von Tschechien runterkommt und bei uns so die letzten Ausläufer hat. Ja. Dann gepaart mit Amphibolit, das kommt eben vom Dunkelsteiner Wald und relativ metamorphes Gestein, also auch zum Teil extrem verwittert. Genau, das ist eben in Rührsdorf. Das sind diese zwei Unterschiede zwischen Rossatz und Rührsdorf. Und von den Weinen her merkt man das auch, dass eher die Seiten in Rossatz, wo eben der Löss und der Schotter dominieren, da eher, sagen wir, eher fruchtbetontere Weine entstehen und in Rührsdorf da eher diese kargen, diese kühlen Weine mit Mineralität, die ein bisschen schlanker sind. Das entsteht da in Rührsdorf, genau.
Darf ich kurz als eben Newbie, als Weinliebhaber, Praktikant von René quasi fragen, Donauschotter, ist das dann auch mit Sand? Weil ich habe so ein bisschen rausgehört, dass Sand oder auch die Böden natürlich den Geschmack maßgeblich mit beeinflussen. Aber ich würde Donauschotter, nachdem ich dort ja war und darauf gelaufen bin, noch ein bisschen besser verstehen. Der ist ja auch nicht überall gleich, oder?
Man sieht da in den Böden, wenn man da mit dem Bagger reingeht, wirklich den Schotter von früher. Also die Donau war früher halt viel massiver, wie es heute noch ist. Ja. Und zum Teil natürlich auch mit Maria, also es hat früher viel mehr Seitenarme gegeben. Das ist ja quasi alles durch Maria Theresia begradigt worden. Früher war das fast kein Fluss, sondern das war fast wie ein Urwald. Da sind überall Seitenarme gekommen. Ja. Und von diesen, und da haben sie natürlich halt quasi bei Hochwasser zum Beispiel oder bei Fluten dann der Schotter quasi angesammelt und natürlich bleibt der Schotter, das Wasser gezogen, der Schotter bleibt liegen. Und das ist schon, natürlich ist das auch gepaart mit Sand. Das ist ein sehr, sehr lockerer, sehr, sehr feingliedriger Boden, genau.
So, und jetzt, René, wenn du überlegst, was du da für Begebenheiten hast und wie du das so vergleichst mit dem, was du, weil du häufig schon Wachau verkostet hast, was für Rückschlüsse ziehst du dann als Sommelier direkt?
Das war genau das, was ich anfangs gesagt habe, dass das für mich gleich einmal hervorsticht, dass es eben ein kühles Gebiet ist, dass du dann Weine kriegst, die elegant sind, die eine Straffheit haben, eine schöne Säure haben, eine Frische haben, die vielleicht dann, das ist immer das Wort, was mir dann überhaupt nicht mehr gefällt, Wachau untypisch sind, weil sie halt nicht so mächtig sind, aber für mich ist das wieder, das ist ja so ein ausgelutschtes Wort schon, die neue Wachau. Ich meine, ihr seid ja schon, nicht mehr die neue Wachau, aber vom Stil her ist das schon ein Stil, der einfach jetzt perfekt in die Zeit passt. Es gehört vielleicht noch ein bisschen genauer hingeschaut und dann, ich glaube, es ist alles angerichtet für großartige Weine.
Und der Trinkfluss. Also ist ja, der das Trinkfluss etwas, was ist mit Trinkfluss Ende. Zu tun hat, ja, oder? Das meinte ich. Das ist das, was mich erwartet.
Ja, ganz klar. Ja, also natürlich, genauso wie du sagst, die neue Wachau, das ist natürlich jetzt, wie du sagst, es ist auch schon ausgerutscht für mich. Ja. Es ist halt so, ein Medium startet damit und das wird natürlich kopiert und dort und dort und da und das dauert dann ungefähr 5 Jahre und dann interessiert es eh keinen mehr, aber bis zum allerletzten noch gekommen ist, ist es halt die neue Wachau und dann ist es eh noch mal Wachau. Genau, ja.
Genau. Aber nur, wie gesagt, den Vorteil, was ihr jetzt habt und den müsst ihr rausnutzen, auf dieser Seite ist eben das Kühle, das Frische, die Säure, die Eleganz. Und wenn das so beibehalten bleibt, mit eben festen, ernsthaften, super Weinen, dann seid ihr die Gewinner der Wachau.
Ja, Gewinner. Also, es ist immer ein bisschen von der Wachau-Serie so, ja. Natürlich, wenn man jetzt Klimawandel anspricht, gibt es keinen Gewinner. Das muss man ganz klar sagen.
Absolut richtig, ja.
Da ist Österreich und, sage ich mal, dann auch noch Deutschland immer noch nach wie vor privilegiert, weil ich sage, im Süden Italiens, dann wird's schon, da wird's jetzt richtig, richtig schon dramatisch, ne, oder bald einmal knackig. Aber klar, ja, also ich würde mich jetzt nicht als extremer Verlierer sehen. Das sehe ich auch so, ja. Also wir haben, oder sagen wir so, dann muss vielleicht anders formulieren. Ich würde sagen, ich habe deutlich mehr Vorteile jetzt mit dem Klima, wie zum Beispiel meine Vorgänger, mein Vater oder mein Opa sogar noch. Von daher kann ich schon jetzt profitieren von dem ein bisschen wärmer werdenden Klima. Genau. Mhm. So würde ich das formulieren. Genau. Aber Gewinner des Klimawandels
gibt es vor. Es gibt das, alle verlieren, du hast absolut recht.
Genau, ja. Aber man muss auch anzeigen, und ich glaube, das ist vielleicht auch bei uns ein bisschen zukunftsweisender. Ich meine, in der Wachau, ich rede jetzt halt von meinem Gebiet, von meinem Betrieb, sondern allgemein über das Gebiet. Es gibt ja de facto keinen Rotwein bei uns. Ja? Also der liegt bei 1% oder 2% Top-Anbaufläche, weil es einfach in der Vergangenheit zu kühl war. Mhm. Ich sehe das nach wie vor in die Zukunft auch so. Ich glaube auch nicht, dass jetzt Rotwein da vielleicht bei uns mehr Fläche zugewinnt, weil die Frage kriege ich relativ oft gestellt. Warum? Weil wir quasi mit dem Riesling Assorten haben, die perfekt in das wärmer werdende Klima passt. Ja? Also ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht der Riesling dann dort und da an mehr Bedeutung gewinnt. Und früher war es ja eigentlich so, das haben unsere Vorgänger schon relativ clever oder gut erkannt, dass eher, sage ich mal, am Hang und am Hangfuß eher Veltliner Pflanzen ist und ganz oben an die ganz trockensten Rassen eher der Riesling. Und, da kann, und jetzt sieht man, dass der Riesling auch mittlerweile auch schon weiter oben wandert und unten auch schon bessere Qualitäten bringt. Und da sehe ich quasi halt dann schon auch Sorten für die Zukunft eigentlich, dass das vielleicht ein bisschen mehr forciert wird. Deswegen sehe ich dem Ganzen im Moment schon noch nach wie vor, also nicht extrem gelassen, aber positiv entgegen. Ja.
Ja. Mhm. Ist ja bei uns auch immer so, in der Steiermark-Grenze, ob schon mehr Rotwein gepflanzt wird. Nein, weil Gott sei Dank sind wir da noch weiter entfernt als andere Gebiete. Also deine Seite und die Steiermark ist ja wirklich noch ein cool Climate-Klima. Und da brauchen wir uns hoffentlich die nächsten Jahrhunderte keine Sorgen machen, dass wir da zu warm werden und Rotwein pflanzen müssen.
Und gibt es ja noch, ihr habt auch Riesling, ne? So.
Ja, wir haben
im Sausal.
Kitziges Sausal, perfekter Riesling, absolut richtig.
Genau.
Aber in der zweiten Folge müssen wir dann über deinen Riesling sprechen, sowohl über den mit 100 Punkten als auch was es sonst noch alles gibt. Und ich als Weinliebhaber von Weiß und Rot darf aber auch sagen, aktuell, das ist auch wieder in den Medien, ist es ja so, dass es Rotwein genug gibt. Also von daher freuen wir uns auf hervorragende Riesling, Grüner Veltliner und alles, was es da gibt. Ich weiß nicht, ob die Umstellung jetzt auf Rot für alle dann so zukunftsbringend wäre, sage ich jetzt mal so. Und solange Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs Zuhören.
Alles Liebe und schaut auch auf die andere Wachau-Seite. Bis gleich. Baba.
Ciao.